Herzlich willkommen zum Familiengottesdienst. Letzte Woche war der Saal weniger gefüllt. Die Senioren waren unterwegs und die Kinder haben gezeltet. Und heute holen wir das sozusagen alles wieder nach. Die Senioren sind wieder da und auch die Kinder unter uns. Und wir, ja, denke ich, können uns freuen auf eine gemeinsame Zeit in Gottes Gegenwart. Das Campingwochenende letzte Woche in Lichtenau, altbewährt, hatten wir ein Stück thematisch zusammengerückt unter das Thema Wasser. Zum Glück ist es nicht ins Wasser gefallen und auch mit dem Wasser von oben her war es so, dass wir alle Aktivitäten, das was uns wichtig war, wir ausführen konnten und dann gab es gelegentlich kurze Erfrischung, aber immer wieder so, dass man schnell auf die Wiese auch konnte im Nachgang. Dass man jetzt nicht mit dem Schlamm zu kämpfen hatte, war sehr eine schöne Zeit. Im Rahmenprogramm sozusagen haben wir viel gespielt und gebastelt. Das müsst ihr euch einfach von den Kindern selber mal erzählen und zeigen lassen. Das fand ich jetzt fast zu schade, das mit in den Gottesdienst einzunehmen, weil wir ja nur ein paar Minuten sozusagen miteinander haben. Aber ich mache euch da Mut, eure Kinder, eure Enkel. Oder wenn ihr familiär da nicht angebunden seid, ladet euch einfach eine Familie mit Kindern ein und lasst es euch berichten. Das ist eine schöne Sache, so auch neben dem Gottesdienst Gemeinschaft zu haben. Einen ganz kurzen paar Punkte möchte ich euch nennen, was mir sehr spannend war. Ein Teil des Rahmenprogramms war, dass wir in der Kläranlage waren. Nicht in der Kläranlage selbst, sondern dort auf dem Gelände. Das ist, wer das nicht kennt, eine sehr spannende Sache. Dort hat man gelernt, dass unser Wasser von vielen, vielen tausend Bakterien gesäubert wird. Richtig süff, was dort ankommt. Und dann zum Schluss erkennt man das, was aus dem Gelände abfließt, tatsächlich wieder als Wasser. Das ist eine sehr spannende Sache gewesen. Wie gesagt, viele Millionen Bakterien, Keime, die uns da zu Diensten sind. Wir haben gelernt, dass Hygieneartikel nicht in die Toilette gehören, sollten die Kinder und wir überall verbreiten, wo wir hinkommen, weil das dort zu großen Ärgernissen führt. Und noch so ein Stück was Kurioses, was wir dort gehört haben in der Kläranlage. Also er hat viele Dinge, die er sagt, die ich euch erzählen könnte. Ein, was vielleicht, was auch hier in so einer großen Gruppe passt, dass ein älteres Pärchen mal vormittags ganz aufgeregt dort auf dem Gelände der Anlage aufschlug und doch fragte, ob die Zähne angekommen wären. Ja, da war es also tatsächlich so, dass dort ein Malheur passiert ist und das teure Gebiss, was noch gar nicht so alt war, durch den Abguss ging. Und er musste sie leider enttäuschen. Das ist also nicht möglich, wem das ähnlich mal passiert. Ist also nicht möglich, dort an dieser Stelle das wieder ausfindig zu machen. Wir wollen euch natürlich... Danke. Wir wollen euch also nicht nur das berichten, sondern auch ein Stück thematisch möchte ich euch dann mitnehmen. Aber vorher hören wir noch ein Kinderlied und dazu würde ich jetzt die Kinder vom Campingwochenende und die Mitarbeiter, die sich trauen, mal bitten, mit vorzukommen.
Thank you.
Genau, wir wollen das Ganze in zwei Teile teilen. Der erste Teil, der ist ganz kurz, da dürft ihr auch stehen bleiben, damit dann die Zeit beim Sitzen nicht so lang ist. Genau, wir hatten den Freitagabend gemeinsam begonnen mit einer ganz kurzen Einführung. Dann hatten wir Samstag eine Morgenandacht, Samstag eine Bibelarbeit, den Sonntag eine Morgenandacht und den Sonntag eine Bibelarbeit. Und ja, jetzt wollen wir euch ganz auf die Kürze berichten, was wir den Samstag zur Morgenandacht gehört haben. Ich habe vor uns mit den Kindern schon mal ein bisschen geübt, weil ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn euch jetzt jemand fragt, was hattet ihr letzten Sonntag zum Gottesdienst, könntet ihr aus dem Stegreif einen kurzen Beitrag bringen? Deswegen habe ich schon mal kurz gefragt. Wir hatten am Samstag zur Morgenandacht uns einen Vers aus den Sprüchen gelesen. Da heißt es, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. So wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und der Herr wird dich belohnen. Jetzt hatten wir ja vielleicht so Vorstellungen, Feind, dass dort jemand mit dem Messer oder mit Pfeil und Bogen, mit Pistole hinter uns herläuft. Das kam uns insgesamt fremd vor. Gott sei Dank, könnte man sagen. Aber wir hatten Stellen gefunden, wie man das heute ausdrücken könnte. Und da würde ich einfach mal fragen, kann das jemand von euch nochmal sagen, was ist so eine Sache, wo betrifft uns heute Anfeindung? Der David, der guckt ganz fröhlich.
Mobbing?
Genau, ist ein Schlagwort, ist in aller Munde, kennen wir. Und wir haben das dort ein Stück wiederfinden können, dass es Dinge gibt, wo Leute ständig an uns bohren, im Büro ständig was anderes wollen, als wir es gerade gesagt haben. Ich denke, das kennen die Großen, das kennen die Kleinen. Sollen wir denen Brot und Wasser mitnehmen, dem Kollegen, der ständig quer steht, der Mitschülerin, die immer rumzickt? Ist Brot und Wasser das, was dort wirklich gemeint ist, die Lösung für diese Schwierigkeit? Was haben wir gedacht, Hanno? Wie begegnen wir Leuten, die uns schwierig sind?
Eher unfreundlich.
Ja, und was lehrt uns der Vers? Wie sollen wir ihnen begegnen?
Freundlich.
Genau. Wir sollen uns dort bewusst nicht in diesen Kreislauf hineinziehen lassen. Ich habe mir aufgeschrieben, Brot und Wasser für die Bösen oder Nasche für die, die uns dumm kommen. Ja, einfach so zum Überlegen, wo euch das trifft. Und ein was mir in der Vorbereitung auch ganz neu groß geworden ist, das ist ja ein schwieriges Unterfangen, so zu handeln. Und oftmals haben wir auch nicht den Erfolg, dass man gesagt hat, ich habe mich jetzt eine Woche gemüht und das ist tatsächlich deutlich besser geworden. Unser Leben, unsere Erfahrung spricht da oftmals dagegen. Und dort habe ich einen Teilvers gefunden, der mich sehr froh gemacht hat. Gott verspricht, dass er es selber belohnen wird. Also selbst wenn unsere Bemühungen augenscheinlich greifbar nicht fruchten, verspricht Gott, ich werde es belohnen. Könnt ihr nachlesen in Sprüche 25, 21 und 22. Dann Samstag die Bibelarbeit, Auszug aus Ägypten beschäftigte uns da. Ja, Gott hat sein Volk befreit. Warum war das nötig? Wo waren die gerade? Wie waren die dort zugange? Janis, genau.
Weil die Ägypter die gequält haben.
Genau, könnte man so sagen. Die waren dort zum Sklavendienst, sind viele, viele Jahre vorher nach Ägypten freiwillig gekommen. Dann hat sich die Obrigkeit gewechselt, politische Lage ungünstig geworden. Sie sind Sklaven geworden und Gott sah ihren jämmerlichen Zustand, erbarmte sich über sein Volk und befreite sie aus der Gefangenschaft. Und das ist eine Sache, die wir, denke ich, auch gut übertragen können. Auch heute sieht Gott unser Elend, unsere Not. Dann haben wir das Volk erlebt, dass sie ausziehen, dort fröhlich losmachen, ein Fest feiern. Und dann machen sie genau das, was Gott sagt, und das führt in die Sackgasse. Und wer eine Weile schon im Glaubensleben steht, kennt dieses Gefühl. Ich habe alles gemacht, was Gott wollte, und ich bin wirklich fleißig gelaufen. Und jetzt stehe ich hier und es gibt keinen Weg. Wo stand das Volk Israel, als es diese Sackgasse fühlte? Salome? Wo stand's? Wo ging's nicht weiter?
Vorm Schiff, ne?
Genau, dort vorm Wasser, hinter ihm, vielleicht die Späher, schon die Staubwolken gesehen und sie haben gemerkt, wie die Situation drängte und schwierig wurde. Und dort ist ein Vers, das ist mein Lieblingsvers aus der Begebenheit, der Vers 19. Ich lese ihn jetzt nicht, ihr könnt nachlesen, 2. Mose 14, ab Vers 19. Dort lesen wir, dass Gott, der Herr, er zog ihnen ja voran in dieser Feuer- und Wolkensäule. Und als die Situation zum Bersten eng wurde, als es heiß wurde sozusagen, dort macht sich Gott, der Herr, selber auf und stellt sich hinter das Volk. Und ich bin ja mal ganz gerührt, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der, wenn es wirklich eng wird, sich an die Stelle stellt, wo es brennt. Ja? Das ist auch euer Gott, unser Gott. Und das ist eine Erfahrung, ja, die wir auch heute noch machen können. Der Herr Jesus selber hat sich auch an die Stelle gestellt, wo es am engsten war, wo es ums Gericht unserer Sünden ging. Da hat der Herr Jesus gesagt, ich stelle mich dort zwischen euch und zwischen Gott und nehme das Gericht auf mich. Genau, und dann hatten wir den Samstagvormittag eine Morgenandacht oder früh. Da haben wir aus dem Psalm 107 ein paar Verse gelesen. Der Psalm 107 berichtet uns von Leuten, die was gemacht haben. Oh, du wusstest vor uns. Was haben die Leute gemacht im Psalm 107 in der Morgenandacht beim Tino?
Gebetet.
Gebetet haben sie. Und weshalb haben die gebetet, Tino? Was hat sie bedrängt?
Sie hatten Nöte.
Warum?
Verschiedene Nöte.
Genau, als Beispiel ist dort die Seefahrt, deswegen Thema Wasser. Sie kamen in Bedrängnis, haben geschrien und haben erlebt, dass Gott sie gerettet hat. Und dann auch ein Vers, den ich euch mitgeben möchte, der Vers 32 im Psalm 107, dass dort angeregt wird, dass man Gott nicht vergessen soll zu danken und dann nicht nur abends im Bett, danke, dass es geklappt hat, gute Nacht, sondern die Stelle, die sich Gott vorstellt, um ihn zu loben, ist die Gemeinde. Und ich denke, dort haben wir vielleicht möglicherweise Bedarf zu lernen. Ich lese es euch einfach nur den Vers 32 noch kurz vor. Aus der Neue Leben-Übersetzung ist das. Dort wird es schön deutlich. Und da heißt es, die, die gerettet worden sind, die Gott erlebt haben, sollen ihn, Gott, öffentlich vor der Gemeinde rühmen und vor dem Rat der Ältesten loben. Vielleicht eine Anregung, auch für unsere Kreise, dort ja, beflissener zu sein. Ja, soweit eine kurze Zusammenfassung von 3 Themen. Jetzt hören wir noch ein Kinderlied und anschließend begleiten wir den Naaman zum Bade. Jesus kam für dich, das Kinderlied.
Thank you.
Vielen Dank. Einen kleinen Moment noch, ehe ihr euch setzt, habe ich euch was Kleines vorbereitet. Ich weiß nicht von den Erwachsenen, ob die sich noch an ihre Kinderzeit erinnern können. Wenn man im Gottesdienst sitzt, dauert es kurze Zeit, dann wird man bleiernd müde. Es ist einem langweilig und man weiß hinterher nicht mehr, was gesagt wurde. Manchmal ertappe ich mich, auch wenn ich nicht mehr Kind bin, dass es mir genauso geht. Deswegen möchte ich heute einfach mal was probieren, weil ich habe gemerkt, wenn ich im Gottesdienst eine Aufgabe habe, dann ist mir gar nicht langweilig und ich bin auch nicht müde. Heute zum Beispiel bin ich keine Spur müde. Und deswegen möchte ich das einfach mal mit den Kindern probieren. Ich habe euch ein kleines Zettelchen vorbereitet mit ein paar wenigen Punkten, die ihr während der Ausführungen dann ergänzen könnt. Vieles wisst ihr auch schon. Und ich würde dann vielleicht nach dem Gottesdienst in der Pause beim Kaffee, beim Keks, mal ein paar bitten, dass sie mir mal sagen, ob euch das geholfen hat. Dann könnte man das ja auch wieder mal machen. Ja? Also ich würde jetzt, Marisa, kommst du mal kurz? Genau. Die Marisa teilt euch die Zettel aus. Und bei der Miriam gibt es einen Stift, wer keinen hat. Sonst könnt ihr euch auch bei Oma in der Tasche einborgen. Und genau, wir gucken jetzt erstmal die Kinder hier vorne. Und wer sonst in den Reihen sitzt, vielleicht so ab zweiter, dritter Klasse, kann sich dann gerne melden, kann auch ein Zettelchen kriegen. Zweite, dritte Klasse, noch jemand? Ein Zettelchen könnt ihr wirklich gerne, probiert's mal, lasst euch drauf ein. Marisa, dort hinten meldet noch. Habt ihr selber Stifte? Braucht ihr einen Stift? Einen Stift? Miriam?
Ja.
Die wollt ihr selber mitnehmen. Anu? Noch jemand? Dann dürften es auch die Erwachsenen probieren. Wer sagt, das würde ich auch gerne mal testen, darf gerne auch sich einen Zettel nehmen. Eine den meisten bekannte Begebenheit möchten wir jetzt sozusagen im zweiten Teil betrachten. Wir werden miteinander die Begebenheit erstmal lesen von diesem Naaman. Und dann werden wir im Text schauen, ob er Anregungen für uns heute enthält. Ich werde auf manches nicht eingehen, was die Kinder letzte Woche schon betrachtet haben. Also wer in seinen Mitschriften, in seinem Mitdenken merkt, da fehlt was, das kann gut sein, dann sprecht einfach mit euren Kindern nochmal drüber, was die vielleicht dazu gehört haben oder ergänzt selber für eure Kinder zu Hause. Genau. Wir lesen im zweiten Königebuch. Im zweiten Könige, das Kapitel 5, und dort lesen wir die Verse 1 bis 19. Ich warte einen kleinen Moment länger, weil das immer schade ist, wenn man blättert und dann kommt man nicht hinterher und dann ist es schon beim dritten Vers zum Lesen, also die Kinder gerne auch eure Bibeln mitnehmen. Das hilft auch ein Stück dran zu bleiben an dem, was gesagt wird. Jetzt, 2. Könige, Kapitel 5, Abvers 1. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. dann würde er von seinem Aussatz befreit. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin, nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mensch von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sagte er zum König, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herkommen und hintreten, den Namen seines Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stellen schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abna und Par die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser Israels? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener zu ihm heran und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet nicht eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er Naaman hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er trat vor ihm und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihm, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinen Knechten doch eine Traglast eines Maultiergespannes Erde geben, denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Götter Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben, wenn mein Herr in das Haus Rimons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er, Elisa, sagte zu ihm, geh hin in Frieden. Soweit unser Text, den wir einfach noch ein Stück betrachten wollen. Wie gesagt, ich werde nicht nochmal alles ganz von vorne erklären, herleiten. Die Großen wissen es, die Kinder haben es letzte Woche gehört. Ein paar Dinge möchte ich hier und da hervorheben. Naaman, ein starker, ein einflussreicher, ein erfolgreicher Mann, hoch angesehen bei seinem König, mehr geht nicht. Und dann ein merkwürdiger Nebensatz in Vers 1 gleich, ist mir schwierig, das zu Ende zu denken, aber für euch vielleicht möchte ich euch darauf aufmerksam machen. Seine Größe, sein Erfolg, sein Glanz waren ihm geschenkt vom Gott Israels. Sein Ruhm waren ihm verliehen. Es wird deutlich, Gott ist der Herr dieser Welt, in Israel und auch in Aram und auch anderswo. Doch der perfekte Schein Naamans, der trügt, und zwar gewaltig. Die ganze Größe, der Ruhm, die Stärke dieses Kriegsheldes sind am Verwelken, am Verdürren. Naaman ist aussätzig. Oftmals wird es mit Lepra dargestellt. In diesem Falle Naamans geht man eher von einer schweren Neurodermitis aus. Aber nichtsdestotrotz, der Naaman ist krank und er ist bereit, persönlichen Einsatz für seine Genesung zu bringen und einen ganz erheblichen Teil Vermögen zu investieren. Nach dieser Schreckensnachricht, die uns hier berichtet wird, schwankt unser Blick wieder auf eine Randnotiz, könnte man sagen. Jeder Heeroberste hatte sicherlich eine Familie und da hat die Frau nicht alleine abgewaschen, die hatte eine Magd, mindestens eine. Und hier im Falle Naamans wird es uns berichtet. Ein israelitisches Mädchen verschleppt auf einem der zahlreichen Raubzüge der Aramäer, landet isoliert von ihrer Familie, vielleicht zuerst in einem Kasernenhof, dort wird sie hin und her geschubst und schließlich sagt Naaman, lasst sie in Ruhe, die nehme ich mit. Gibt sie seiner Frau und sagt, wird leichter für dich. Guck mal, vielleicht hört sie auf zu bocken und ist uns nützlich. Könnte so gewesen sein, so steht es nicht da. Was wir aber deutlich lesen können von dieser Sklavin im Haus Naamans, dass zu der Zeit, als die Begebenheit aufgeschrieben ist, dass uns da nichts berichtet ist von Verbitterung. Da ist kein Hass, kein Zorn, sondern das Mädchen ist erfüllt von dem tiefen Wunsch, das ist eine Frage, von dem tiefen Wunsch, dass ihr Herr Naaman geheilt wird. Eine merkwürdige Sache. Stellt euch das vor, gibt verschiedene Deutungen, wie alt das Mädchen, die junge Frau gewesen ist. Vielleicht 10, 11, 12, vielleicht 15 Jahre, vielleicht auch 20. Ihr werdet rausgerissen aus eurer Familie, kommt in die Fremde und werdet dort mit einer gewissen Gewalt gefangen gehalten, gibt keine Möglichkeit nach Hause zurück. Was wäre dort euer Wunsch? Dass euer Herr, dass es dem wohlgeht? Ein eigenartiger Wunsch des Mädchens, finde ich. Der Wunsch des Mädchens ist so intensiv und vielleicht auch das Verhältnis zu ihrem Dienstherrn, zur Dienstherrin, so weit gut, dass sie mit der Frau des Naaman spricht und sagt, es tut mir leid mit euch, was ihr hier erleidet. Es bewegt mich tief. Mein Wunsch wäre, dass der Naaman doch vor dem Propheten in Samaria wäre. Der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Red nicht so einen Schmarrn, lass mich in Ruhe, wir haben die Ohren voll. Wäre vielleicht eine normale Reaktion einer Herrin, wenn die Sklavin ihr sowas vorträgt. Doch die Herrin reagiert anders, die erzählt es ihrem Mann und der Naaman hält dieses Wort der Sklavin wert, mit seinem Herrn, mit dem König persönlich drüber zu reden. Möchte ich kurz an uns, an mich denken. Die Magd hat den Platz, an dem sie stand, fern von der Heimat, versklavt, als ihren Platz angesehen. Das volle Vertrauen gegenüber ihrem Gott ist weiterhin vorhanden. Da ist keine Resignation, es gibt keinen Gott, dann wäre ich nicht hier. Sondern sie ist voll lebendigen Vertrauens gegenüber ihrem Gott. Das hat mich tief bewegt und ich möchte euch fragen, wie geht es euch mit eurem Lebensweg? Wie geht es mit unserem Platz, an dem wir stehen? Können wir den aus Gottes Hand nehmen? Können wir Vertrauen auf unseren Herrn setzen, so fest vertrauen, trotz aller Umstände, dass wir vertrauensvoll von unserem Herrn weiter erzählen? Oder rebellieren wir gegen unsere Umstände und sagen, ach, Gott müsste auch bei mir mal was tun. Seit Jahren derselbe Lohn, seit Jahren derselbe Nachbar, dasselbe Missgeschick. Seit Jahren dieselbe ätzende Lehrer. Oder nehmen wir unseren Platz an, als von Gott zugewiesen. Der Paulus, der macht dazu im 1. Korinther Kapitel 7 lesenswerte Ausführungen, die aber jetzt zu weit führen. Die Magd hat ihren Platz selbst als Sklavin so glaubhaft ausgefüllt, dass die Frau Naamans es ihrem Mann berichtet und der, wie gesagt, zum König geht mit einer Aussage einer Sklavin und sagt, ich habe jetzt endlich was gefunden. Ja, also wenn ihr euch ein Stück reinverstellt, die Dimensionen, ja, also zum König geht man nicht, weil man sagt, oh, ich brauche noch ein Taschentuch. Ja, und der Naaman geht völlig peinlich, sagt, ich habe eine Sklavin im Haus und die hat mir einen Tipp gegeben. Ja, also völlig irre, wie hoch diese Aussage der Sklavin in der Begebenheit bewertet wird. Ich werde erinnert ein Stück an Daniel vielleicht. Ich werde erinnert an Josef, deren Leben nicht vergleichbar ist, aber ähnliche Züge trägt. Deren Wort Gewicht hatte, obwohl sie in einer misslichen Lage waren, sie an Gott festhielten und so glaubhaft lebten, dass sie Dinge bewegen konnten. Daniel und Josef. Ist dein Leben so glaubhaft, dass dein Wort in dieser Weise wertgeschätzt wird? Oder kennt man dich als, ich übertreibe jetzt eher natürlich nicht, belanglosen Schwätzer? Ja? Wie ist unsere Worte, wie ist unser Leben? Wie findet es Beachtung in unserer Umwelt? Der König findet es gut und verleiht der ganzen Unternehmung Gewicht durch sein königliches Dokument. Auch das trifft ja eine Aussage. Ja? Der König macht dort seinen Stempel drunter. Ich kenne das auch, dass manchmal jemand kommt und sagt, oh, wir wollen dies und das und könntest du nicht auch? Und wo ich dann sage, schön, aber ich möchte es nicht unterstützen. Ja? Also der König findet es gut. Der Naaman hat es ihm glaubhaft geschildert und dort geht's los. Ein königliches Dokument, was dem ganzen Gewicht verleiht und den Rest zum Erfolg der Reise erwartet man sich von den sicherlich nicht zu knapp gepackten Gaben. Es gibt da auch wieder verschiedene Rechensarten, aber schon alleine ein solches Prachtgewand, von denen Naaman 10 Stück im Gepäck hatte, würde man heute ab 1.000 Euro aufwärts bewerten. Und das war sozusagen nur noch das Mitgebsel. Ja, die Münzen waren im Kisten verpackt, das machte nicht viel her, aber 10 Festgewänder konnte man schön präsentieren. Und davon hatte er 10. Und das war aber nicht der eigentliche Schatz. Ja, da war Gold und Silber in großen Mengen, die er mitnahm. Weiß nicht, ob das Naamans Schatzvermögen war oder ob der König da auch was beigetragen hat, wird uns nicht berichtet. Dann Naaman, sicherlich Ritter nicht allein, sondern mit Gefolge, lesen wir dann auch im Verlauf, trifft am Hof des Königs von Israel ein. Auch interessant, in der Begebenheit wird es uns nicht genannt, welche Könige das sind. Ja, darum geht es nicht. Er trifft am Königshof ein und der König liest den Brief. Und was wird uns berichtet? Blankes Entsetzen ergreift den König. Der König eigentlich mit seinem Entsetzen auf einem guten Weg. Er erkennt nämlich sein Unvermögen, seine Unfähigkeit, doch leider bleibt er da stehen. Ein wichtiger Schritt, das sage ich deshalb, weil das Erkennen des eigenen Unvermögens in entscheidenden Dingen des Lebens heute vielen Menschen fehlt. Deswegen möchte ich das bei dem König hervorheben. Das hat er erkannt. Das ist doch nicht mein Ding. Das bringe ich nicht. Der König Israels erkennt sogar den logischen nächsten Schritt, der möglich wäre, aber er geht ihn nicht. Das finde ich so eine Tragik, als ich mich damit beschäftigt habe. Der König ruft aus, bin ich denn Gott? Also indirekt hat er die Lösung im Mund. Gott könnte es, aber ich kann es doch nicht. Was kommt er zu mir? Er ruft das aus, aber er ruft den lebendigen Gott in dieser Sache nicht an, sondern er entsetzt sich über das Gesuch Naamans und deutet es als Provokation, als Bedrohung seines territorialen Nachbars. Das Zerreißen des Gewandes lässt den ganzen Hofstaat erstarren, ins Stocken geraten und die Nachricht darüber verbreitet sich im ganzen Land. Das ist eine demonstrative Tat, das Zerreißen des Gewandes, was nicht nur dem Palast, sondern dem ganzen Land nicht verborgen bleibt. Heute habe ich mir überlegt, wird es vielleicht ein Staatssekretär twittern? Damals ging die Nachricht noch von Mund, zu Fuß über das Land. Aber es machte die Runde, und zwar die Runde so, dass es vor Elisas Augen kam. Der König Israels hatte ein riesiges Problem Und außer blankes Entsetzen fiel ihm dazu nichts ein. Und dabei war doch die Lösung so nah, die Angelegenheit Gott dem Herrn zu übergeben. Aber wie gesagt, diesen Schritt tut er leider nicht. Ich möchte ein Stück abschweifen hier von der eigentlichen Handlung und dich fragen, was machst du mit deinen Problemen? Was machst du mit deinem Entsetzen, mit deiner Not? Zerreißt du gedanklich dein Gewand? Ist heute nicht mehr üblich. Vielleicht treten wir mit dem Fuß gegen die Tür oder machen andere Dinge, die unsere Hilflosigkeit ausdrücken. Wie steht es mit deinem Problem? Trägst du es erwartungsvoll vor Gott? Eigene Nöte, familiäre Probleme, gibst du sie ab oder lässt du dich von ihnen lähmen? Ich möchte es nicht nur aufs Private beziehen, ich möchte uns auch als Gemeinde mit einbeziehen. Wie gehen wir als Gemeinde mit Not, mit Problemen, mit Missstimmungen um? Empören wir uns darüber, so im Miteinander, und bleiben deprimiert stehen, versagen vielleicht manche Dienste? Oder bekennen wir unser Unvermögen vor unserem Herrn und erwarten Hilfe aus seiner Hand? Stellt euch das vor, einfach als Idee. Erwartungsvoll beugen wir alle gemeinsam mittwochs hier unsere Knie, nicht nur ein paar, denen es wichtig ist, sondern gemeinsam, und sprechen allen Kummer, allen Frust, alles Schwierige miteinander, sprechen es vor Gott aus, was uns beschwert, und erwarten alles von ihm. Das ist nicht nur eine schöne Idee von mir, sondern das hat Verheißung. Ich möchte euch drei Bibelstellen dazu lesen. Braucht ihr nicht mitschlagen, ich lese sie hintereinander weg. 1. Petrus 5, Vers 6, da werden wir aufgefordert: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er, Gott, ist besorgt für euch. Matthäus 11, Vers 28, da ruft es uns zu: Kommt her zu mir, alle ihr mühselig und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Noch eine dritte Stelle, ein Psalmwort, Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr vom Volk Gottes. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht, schreibt die Elberfelder. Jemand anders sagt, eure Zuversicht. Kannst du darauf von Herzen vertrauen? Können wir darauf von Herzen vertrauen? Oder von wo erwarten wir unsere Hilfe? Naaman erkannte später im Text in Vers 15, dass bei Gott, dem Gott Israels, Hilfe ist. Dieses Erkennen, diese tiefe Überzeugung wünsche ich auch mir und uns. Zurück zum Königshof, zu Naaman. Elisa erfährt vom Stress am Hofe und rettet die Situation, indem er die Entsendung Naamans zu ihm anregt. Er sendet einen Boten und sagt: Kommt runter, schickt ihn doch zu mir. Und dann soll er erkennen, dass das sich so verhält, dass hier ein Prophet wohnt. Der Naaman zieht mit seinem gesamten Tross zu Elisa. Und ja, auch hier hat Naaman sicherlich seine Vorstellung, das werde ich dann noch darauf eingehen. Und aber es ist so, dass Naaman vielleicht noch nicht mal aus dem Sattel oder vom Wagen gestiegen ist. Da kommt aus dem Haus Elisas der Bote und sagt: Bist du hier, Naaman? Ja. Und dann wird er sozusagen vom Dienstboten in die notwendigen Schritte seiner Heilung eingewiesen. Den Mann Gottes selber, den Propheten, bekommt er nicht zu sehen. Also die Bibel ist irgendwie auch lustig, wenn man sich das reinversetzt, ja? Dem Naaman war es gar nicht lustig. Und das kann ich gut verstehen. Zornig, unerhört, wendet sich Naaman ab und gibt Befehl zum Rückzug. Der Zorn ist ein Thema, der mich schon lange persönlich auch beschäftigt. Und gerne würde ich mit euch über den Zorn noch ein ganzes Stück reden. Aber dann kriegen wir den Naaman heute nicht mehr geheilt. Deswegen haben wir vielleicht ein andermal Gelegenheit, über den Zorn uns zu unterhalten. Da macht die Bibel ganz spannende Aussagen auch. Der Naaman, der sich mit klaren Vorstellungen von seinem Unternehmen, mit großen Schätzen auf die Reise begab, der macht sich jetzt Luft. Er hat einen dicken Hals, würde man heute sagen, und es bricht aus ihm heraus, wie er sich das gedacht hat, wie doch so eine Heilung vonstatten gehen müsste. Vers 11 und 12 lesen wir das. Wenn man zynisch ist, könnte man sagen, der Naaman fährt ja aus der Haut. Ja. Verständlich, oder? So eine Reaktion erlebe ich gelegentlich auch auf Arbeit, dass Menschen dort ins Krankenhaus kommen mit einer Krankheit. Die Marlies kennt es vielleicht auch. Und die haben eine genaue Vorstellung, was die Frau Doktor zu machen hat. Ja? Frau Doktor, ihr Kollege damals, da war das so. Und machen Sie doch. Ja? Und ja, sie sind dann entrüstet, wenn man ihren Weg sozusagen verwehrt. Mistarzt, eine junge Ärztin, hätte ich mir gleich denken können, bringt nichts. Auch das ganze Krankenhaus, wie die einen schon angucken, das taugt alles nichts. Ich hätte ja gewusst, wie mir zu helfen ist, aber die wollen einfach nicht. Ja? Vielleicht ist euch das selber schon mal so gegangen, dieser Gedankengang, oder es hat euch jemand so erzählt. Aber nicht nur im Gesundheitswesen haben die Menschen ihre eigenen Vorstellungen, wie ihnen zu helfen sei, sondern auch im Heilwerden ihres Lebens. Und dort ist es viel tragischer, dass dort die Menschen so viel eigene Vorstellungen haben. Gottes Wort, die Bibel gibt uns einen genauen Überblick, wie Leben vor Gott, dem Schöpfer, heil werden kann. Die Bibel zitiert das an ganz vielen Stellen, häufig auch ganz kurz und knapp und leicht verständlich. Ich möchte euch so ein Bibelzitat vorlesen aus Johannes 1, Vers 8 und 9. Ein Bibelzitat, wo die Bibel, wo Gott selber zeigt, wie wir gerettet werden können, wie unsere Seele heil werden kann. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Kurz und knapp. Und so finden wir diese Aussagen auch an anderen Schriftstellen. Naaman, das Wasser des Jordan, das Entblößen vor seinem Personal, eine Zumutung für Naaman. Keine feierliche Zeremonie, kein feierlicher Akt, nichts mit Musik und Rahmenprogramm. Letztlich eine Kleinigkeit in der Ausführung, ja? Mantel runter, ab ins Wasser. Dort war es in der Regel warm. Kein Ding. Und doch ist es so ein Riesenschritt, den Naaman letztlich im Glauben, im Vertrauen gehen musste. Und dort, denke ich, gibt es eine Parallele zu uns. Der Heerführer Naaman musste sich selber ins Wasser untertauchen. Er konnte dort keinen Boten vorschicken. Das Ergebnis für Naaman, das war alle Erwartungen übertreffend. Ich weiß nicht, ob ihr es beim Lesen gemerkt hat, der Naaman wollte einfach seine Flecken loswerden, vielleicht sein Kratzen und sein Unwohlsein. Und was geschieht mit ihm? Er ist nicht nur die Flecken los, sondern seine ganze Haut ist wie die eines neuen Knaben. Das ist eine Eigenart unseres Gottes, dass das, was ihm wichtig ist, dass er uns das im Übermaß schenkt. Nicht nur den Fleck retuschieren, eine Narbe, damit hätte Naaman vielleicht gut leben können. Ja? Aber er macht ihn ganz, ganz neu, den Naaman. Die Haut wie die eines Jünglings und was nicht im Text direkt steht, aber was ganz deutlich wird, was beim Naaman noch anders ist, außer dass die Haut hübsch ist, der Naaman hat jetzt die Gewissheit im Herzen, es gibt keinen Gott außer den Gott Israels. Und diese Erkenntnis, dass es keinen anderen Gott gibt, die hat Gültigkeit bis heute. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen wir, und es ist dem keinem anderen das Heil, da ist das Heilwerden unserer Seele gemeint, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, Jesus Christus. Bei Naaman für alle sichtbar die äußerliche Veränderung, aber auch von der Veränderung des Geistes wird uns berichtet. Im Vers 17 könnte man so zusammenfassen, Gott, dem Herrn, dem Gott Israels, gilt ab jetzt mein gesamter Dank, mein gesamtes Lob. Aber, so könnte vielleicht der aufmerksame Bibelleser einwenden, Naaman handelt einen Kompromiss heraus. Ein Kompromiss, dienstlicher Art, würde man heute sagen. Das ist die Sache, wenn der König von Aram Götzen anbetet, dann hält er sich an Naamans starken Arm, schreitet dort vor den Götzenaltar und wenn der König kniet, kann der Dienstherr, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, natürlich nicht stehen bleiben. Dort sagt Naaman, da bitte ich jetzt schon um Vergebung, das werde ich machen. Und ich habe lange mit dieser Stelle gerungen. Was ich euch dazu sage, der Naaman rehabilitiert diesen Kompromiss nicht. Nicht in diesem Wort. Er sagt nicht, mit dem König ist okay, Götzen anzubeten. Er lässt es unkommentiert. Er legt ihm dort kein Gebot auf. Er entsendet ihm den Segen Gottes. Vielleicht mit dem Wunsch, dass der Segen Gottes Naaman weiter einführt, Gott zu erkennen. Es bleibt uns verborgen. Ich möchte aber dich anfragen, wie viele Kompromisse enthält dein Glaubensleben? Ich möchte mich anfragen, wie häufig entziehen wir Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit? Wie oft entziehen wir Gott unser Lob, unseren Dank und beugen uns vor anderen Götzen, Göttern, vor unser und fremder Leuts Ego? Wie oft entziehen wir Gott unsere Kraft und verfolgen andere Ziele? Das ist eine Sache, über die ich viel nachdenken musste und möchte euch das mitgeben. Zum Schluss drei Punkte nochmal hervorgehoben, die mir wichtig waren. Das glaubhafte Lebenszeugnis, der Markt verschleppt in Israels mit der Anfrage an dich, wie glaubhaft ist dein Lebenszeugnis? Wo stehst du? Kannst du dich an der Stelle, wo du stehst, mit Gottes Plänen identifizieren oder rebellierst du gegen deinen Lebensplatz? Wie sieht dein Lebenszeugnis aus? Das Entsetzen des Königs hatten wir betrachtet und dann auf unsere Situation geschaut. Wie gehen wir um, wenn uns Entsetzen trifft? Wie reagiere ich in Not? Kann ich diesen Schritt, den der König schon erkannt hatte, gehen und meine Not vor den Herrn bringen? Das hätte Verheißung, viel mehr Verheißung als eigenes Abmühen und eigene Pläne schmieden und Ideen haben. Die werden zu nicht viel führen. Gott, der Herr, ist der Gott, bei dem Hilfe ist. Und einen dritten Punkt, der Weg des Heils für Naaman geht allein über den Glauben. Keine Schätze, kein Aufwand, keine Zeremonie. Und der Glauben an den Herrn Jesus Christus ist auch der einzige Weg heute, der gangbar ist, damit deine Seele heil wird.